Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Heute mit mir, ich bin Ingrid Wenzel. Hallo. Wir haben heute einen Tierschwerpunkt. Wie werden Tiere dargestellt? Wie werden Tiere besprochen? Und ja, was sagt das am Ende eigentlich über uns Menschen aus? Im ersten Teil vom Podcast hören wir in einen anderen Podcast rein, und zwar in Weird Animals. Und im zweiten Teil gehen wir dann in der Geschichte zurück, und zwar gehen wir in die Kolonialzeit. Woher kommen eigentlich problematische Tierdarstellungen und wie kommen problematische Tierdarstellungen von damals auch in unserer heutigen Bildsprache vor? Tiere, vor allem süße und lustige, die ziehen ja vor allem auf Social Media Videos von so lümmelnden Pandas, die aus ihrer Hängematte purzeln, oder zuletzt Mu Deng, das Nilpferd-Baby aus Thailand, das viral ging, wie es seine Pfleger liebevoll attackiert. Jetzt geht's um einen Podcast, der sich mit auch sonderbaren Tieren befasst. Weird Animals heißt der, also komische Tiere. Da besprechen zwei Menschen jeweils ein Tier. Und zwar sind das Theresa Hosser, sie ist Tierärztin und Kabarettistin, und Robin König, er ist Naturreporter und selbsternannter Plantfluencer. Jeden Dienstag in der ARD Audiothek, und wir hören mal in die aktuelle Episode rein von heute über die Gila Krustenechse.
Gila Krustenechse. Okay.
Bist du bereit?
Ich bin sowas von bereit.
Ich auch.
Also, liebe Leute, wenn ihr das euch mal einen Überblick verschaffen wollt, wie das Tier ungefähr aussieht, dann seht ihr das als Bild für diese Folge, als Titelbild, eine Frontansicht der Gila Krustenechse.
Einen Mugshot der
Gila
Krustenechse. Einen Mugshot,
das habe ich gesucht, ja.
Vielleicht ganz kurz nur zum Rest des Aussehens. Es geht um eine kräftig gebaute, auffällig schwarz, rosa bis gelb-orange gezeichnete Echse.
Ui.
Also die hat farblich auf jeden Fall gewisse Mischung. Die traut sich was. Also da ist was, da ist was los.
Die traut sich was. Geil.
Und wie habt ihr den Namen schon gesagt, es handelt sich um die Gila Krustenechse, und der gescheite Name ist Heloderma suspectum. So heißt
suspectum?
Sie.
Suspectum? Witzig.
Und ich bin jetzt verbunden mit Theresa Hosser in Wien, eine der Gastgeberinnen von Weird Animals. Hallo, Theresa.
Hallo.
Was macht ein Tier weird, sodass ihr euch damit beschäftigt?
Ich glaube, das ist immer da die Frage, von was man ausgeht. Also wir haben ja einmal bei Weird Animals den Honigdachs besprochen. Eine Dachsart, die ja einfach, ich finde, sehr, sehr cool ist und sehr viel Ähnlichkeit mit mir hat.
Warum?
Weil das ist so eine Dachsart, die ist wahnsinnig, also die schaut eigentlich unauffällig aus, irgendwie ganz cute, schaut da recht cool aus, kann aber einfach Löwen bekämpfen, also ist einfach unbesiegbar, also auf so vielen Ebenen. Und da habe ich dann damals auch einen Robin gefragt, in der Folge, dass ich, oder habe gesagt, dass ich es nicht weird finde, weil es mir sehr ähnlich ist. Und dann hat Robin aber gemeint, ich sei ja sehr weird. Also ich glaube, weird ist immer so die Frage, von was man ausgeht. Weil ich finde einen Honigdachs zum Beispiel gar nicht weird, den Honey Badger. Ich finde ihn total nachvollziehbar, weil man muss immer ein bisschen, also unscheinbar ausschauen, und dann kann man ordentlich abliefern.
Also der normale Dachs ist nicht weird genug. Es muss der Honigdachs sein.
Nein, der normale Dachs findet man sicher auch nur was Weirdes. Also es ist eben immer so die Frage, von was es ausgeht. Ich glaube, es hilft grundsätzlich bei uns, wenn wir eine gewisse Faszination für ein Tier haben, aus welchem Grund auch immer. Und Weirdness ist dann wirklich so ein bisschen die Frage der Betrachtung. Wobei ich muss sagen, wir haben einmal so ein Fingertier gehabt, das ist wirklich, ich glaube, das ist eh immer noch highest ranked Weirdness.
Ein was? Ein Fingertier?
Ein Fingertier, ja. Also das ist so komisch. Das hat der Robin mitgebracht, das ist so weird. Und es wird in manchen, also bei manchen gilt es als heilig, bei manchen als, also es schaut wirklich extrem hässlich aus. Oder nicht nur hässlich, sondern auch irgendwie gruselig. Und also ja, das ist, glaube ich, im klassischen Sinne, wenn man jetzt normativ oder sagt, okay, dann wäre das, glaube ich, das Weirdeste.
Einfach ja. Vom Aussehen. Wo lebt das Fingertier? So in
Marianengraben? Ich weiß es gerade nicht mehr. Also ich bin natürlich Tierärztin und weiß alles über alle Tiere. Aber das Fingertier als Ei-Ei, genau, das ist der andere Name. Ei-Ei, das lebt in, genau, Madagaskar. Pardon, endemisch auf Madagaskar. Also war wieder klar, dass das auf irgendeiner Insel ist, wo es nicht runterkommt und wo nichts anders hinkommt.
Also die Tiere, die bei euch im Podcast vorkommen, die bekommen ja auch immer so einen Steckbrief, ne? Wie groß sind die? Mhm. Wie sehen die aus? Wie lange schlafen die? Also es ist schon...
Ja, das ist mir immer sehr wichtig zu zeigen, dass... dass wir als Menschen zu wenig schlafen.
Wie lange schläft, welches Tier hatten wir gerade?
Das Ei-Ei.
Ja.
Das weiß ich doch nicht auswendig. Ich weiß, ich glaube, die sind nachtaktiv. Ich glaube, die verschlafen den ganzen Tag. Die schauen zumindest so aus, als müssten sie nachtaktiv sein, weil sie sind so weird.
So Hundebesitzer können ja ihr den ganzen Tag über ihren Hund sprechen.
Ja.
Also einfach dieses Kommunizieren über Tiere, ob das jetzt die eigenen sind oder welche, die nicht heimisch hier sind. Was sagt das über uns Menschen eigentlich aus oder über die Mensch-Tier-Verbindung?
Ich glaube, es fällt Menschen leichter, über ihren Hund zu reden, als über sich selbst. Und dadurch spiegelt sich aber auch schon sehr, sehr viel über die Person. Und gleichzeitig fällt es, glaube ich, auch vielen Menschen leichter, sich um andere zu kümmern, also um sich selbst. Also das ist ja auch der Grund oder auch ein Mitgrund, warum wir helfen, warum wir Kinder kriegen, weil wir Glückshormone ausschütten, wenn wir uns um andere kümmern. Und ich merke das auch, wenn ich mit meinem Hund unterwegs bin an einem heißen Sommertag und ich habe extra Wasserflasche für sie eingepackt und dann gebe ihr was zu trinken, dann habe ich im besten Fall auch endlich eine Wasserflasche für mich mit, weil ich das immer vergiss. Also ich bin eine, die wirklich immer zu wenig trinkt.
Ich habe auch schon Leute gesehen, die sich das teilen.
Ja, das ist dann so eine Frage von Entwurmungsstatus des Tieres. Ich würde da grundsätzlich sehr davon abraten. Also man kann wirklich so viele Krankheiten von Tieren bekommen. Man muss es nicht provozieren.
Okay.
Und das Tier auch von einem selber. Also I wouldn't.
Aber es ist ja schon dann irgendwie das Kuriose, das Weirde, wie ihr sagt, was an Tieren unterhaltsam ist. Aber müsst ihr da auch irgendwie aufpassen, dass ihr Tiere auch nicht exotisiert, also einfach euch über Dinge lustig macht?
Na, muss man eigentlich gar nicht, denn das Gute ist ja, dass Tiere so etwas wie Scham nicht kennen. Also, wenn ich mir jetzt über ein Tier lustig mache oder wenn ihr ein Tier misgender, ist das alles ziemlich egal, weil das ist ein anderes soziales Konstrukt und das entspannt uns natürlich auch extrem. Also ich glaube, einerseits natürlich das Weirde finden wir spannend an den Tieren, aber was uns an Tieren so entspannt, ist auch dieses Konkurrente. Ein Hund will nicht höflich sein und sagt deswegen nicht, okay, kannst bitte gehen, ich will schlafen gehen, kannst du bitte meine Wohnung verlassen. Und mein Hund beispielsweise ist jetzt im Moment extrem auf meinen Freund fixiert und tut auch keine Anstalt irgendwie, höflich mir gegenüber zu sein, obwohl ich sie die letzten 4 Jahre großgezogen habe. Und das finde ich, das ist natürlich verletzend, aber es ist auch entspannend, weil man nicht diese emotional labor wahrscheinlich hat, zu denken, ja, aber will er denn jetzt wirklich von mir gestreichelt werden? Oder, und deswegen sind ja Menschen oft so, wenn sie auf der Straße einer Katze über den Weg laufen, die Katze kommt auf sie zu, das ist ja einer der größten Komplimente, das man irgendwie dann haben kann von einem Tier, dass es quasi die Nähe zu einem sucht. Weil die so konkurrent ist.
Ja, die Hauskatze wird ja nicht im Podcast besprochen, aber es gibt ja schon einheimische Tiere, zum Beispiel den Aal oder den Feldhamster. Aber der Großteil.
Die Großtrappe.
Die Großtrappe, Entschuldigung, habe ich jetzt vergessen.
Die wird immer vergessen, ist das beste Tier, ja.
Was ist die Großtrappe?
Die Großtrappe ist einer der größten flugfähigen Vögel und endangered und den gibt es wirklich um die Ecke von Berlin und um die Ecke von Wien. Ist ein riesiger, wunderschöner Vogel. Man muss die Folge hören. Und dann, ich habe auch mal einen Song über den Vogel geschrieben, die Großtrappe. Ja, wirklich sehr faszinierender Flugvogel, der riesig ist und leider einfach überhaupt keinen Fluchtinstinkt hat. Also
der bleibt dann einfach, wenn er gefangen
wird. Ja, der bleibt eher so stehen, wenn er überfordert ist.
Die meisten Folgen sind ja schon über nicht-einheimische Tiere.
Würde ich gar nicht sagen. Also ich glaube, wir haben eigentlich eine recht gute Quote. Ich glaube, im Moment haben wir vielleicht 70-30, aber weil sich wieder vermehrt exotischere Tiere gewünscht worden sind. Aber ich merke schon, dass ich gerade der Feldhamster, der wohnt am Wiener Zentralfriedhof, ist das meistgefährdetste Tier in Europa im Moment. Und würde ich jetzt gar nicht so behaupten. Also gerade der Robin bringt ganz viele Insekten, die auch bei ihm sind, also die Wespenspinne zum Beispiel. Aber natürlich muss man so Sachen wie das Ei-Ei, also das Fingertier oder auch Mudeng, die Zwerghippos, die haben wir ja auch behandelt, die muss man dann natürlich schon aufgreifen. Vor allem, wenn sie gerade so einen Hype haben, dann muss man auf der Hypewelle da mitsurfen.
Ich muss selber aber sagen, dass ich ein bisschen kritisch geworden bin beim, ich sag mal, Tierkonsum. Also vor allem auf Social Media, wenn ich vermeintlich süße Videos von Tieren sehe, die gerettet werden oder wenn sich Tiere erschrecken. Wenn man dann nachher oft recherchiert, sind das ja Videos, bei denen die Macher das so inszeniert haben. Und am Ende kann man sagen, das ist eigentlich Tierquälerei. Inwiefern sind so ethische Fragen auch wichtig für euch?
Absolut wichtig. Abgesehen von der Qualzucht-Thematik, wo es ja auch etliche Tiere gibt, werden mir auch, ich kenne einfach so viele Krankheiten von Tieren, dass 90% der Videos, die mir von Freunden geschickt werden, von Kühen oder so, kann ich schon nur durch das Video sagen, welche Erkrankung, dass das Tier Erkrankung hat. Also ich glaube, das darf man überhaupt nicht. Also das ist ein extrem wichtiger Aspekt. Und gerade die Ethik, also ein Tier ist leidensfähig und das impliziert schon sehr, sehr viel, wenn etwas leidensfähig ist. Und ich tue mir da auch schwer, also Tiervideos zu genießen.
Und heute die Folge über, Moment, jetzt muss ich nochmal nachschauen, über die
Gila-Krustenechse.
Die Gila-Krustenechse. Und das Besondere da ist einmal, sie schläft auch viel, meine ich, aber es gibt einen Bezug zum Menschen und zwar über Diabetes.
Genau, die Gila-Krustenechse, also so habe ich es formuliert, die Gila-Krustenechse hat mitgeholfen, ein Medikament zu entwickeln, das jetzt bei der Diabeteserkrankung extrem helfen kann. Ozempic ist ein Handelsname, Mounjaro. Es geht grundsätzlich um einen GLP-1-Agonisten, habe ich es jetzt richtig gesagt?
Ich wüsste es nicht.
Ich glaube, aber mein Bruder hört zu, mein Bruder ist Biologe, also PhD, Doktor der Biologie, der korrigiert mich dann immer.
Like.
Ja, ja, ich habe schon genug Naturwissenschaftler und Schafterinnen in meinem Leben, die mir dann ordentlich zur Sau machen, wenn ich es nicht richtig sage. Aber genau, da geht es um ein Medikament, das eben jetzt großen Hype erlebt. Und die Gila-Krustenechse hat das quasi mitbegründet, dieses Medikament. Und deswegen wollte ich sie unbedingt besprechen.
Also heute die Gila-Krustenechse dann in der aktuellen Episode. Was steht jetzt für die nächsten Episoden? Was kannst du schon verraten? Welche Tiere stehen auf der Liste?
Nein, das darf ich nicht verraten. Kann ich jetzt nicht verraten. Also ich weiß es selber nicht. Manchmal sind so ein paar schon vorgeplant und manchmal kommt halt irgendwas zu mir in die Praxis, wo ich sage, ich muss über das Tier reden. Ich habe nicht gewusst, was das ist. Also ist dann ganz unterschiedlich. Aber nein, ich werde das nicht verraten. Das wäre ja hallo.
Dann müssen wir einschalten.
Genau.
Und zwar jeden Dienstag in der ARD Audiothek. Theresa Hosser, vielen Dank, eine der GastgeberInnen des Podcasts Weird Animals.
Danke für die Einladung.
Gerne. Es gibt ja immer wieder so Fotos, die, ich sag mal, negativ viral gehen, und zwar so Jagdtrophäenfotos. Da posieren Menschen mit Waffen vor erlegten Nashörnern oder Löwen. Geht gar nicht, so könnte man den gesellschaftlichen Konsens mittlerweile wohl zusammenfassen. Trophäenjagd gibt's aber weiterhin und die Darstellung von Tieren wie auf solchen Trophäenfotos, die hat eine lange Tradition, die über 100 Jahre zurückreicht in die Zeit des Kolonialismus. Aber es gibt auch Tierbilder mit Kolonialbezug, die auf den ersten Blick auch unschuldiger aussehen können. Ja, was sind das für historische Tierdarstellungen? Kann ich jetzt besprechen, und zwar mit Lee Chichester, Kunsthistorikerin an der Ruhr-Uni Bochum und Mitherausgeberin des Bandes Koloniale Tiere, Tierbilder im Kontext des Kolonialismus. Hallo Frau Chichester.
Hallo.
Dann gebe ich mal den Titel des Buches direkt an Sie weiter. Koloniale Tiere, Fragezeichen. Welche Tiere sind damit gemeint?
Ja, danke. Für uns ist das so eine Art Sammelbegriff, unter dem wir verschiedene Phänomene fassen. Man könnte vielleicht konkreter von kolonisierenden versus kolonisierten Tieren sprechen. Also kolonisierende Tiere in dem Sinne, als die europäische Kolonialexpansion eigentlich nur stattfinden konnte, weil es Tiere gab, als Nahrungsmittel, als Transportmittel, Tauschmittel. Aber es sind auch Tiere importiert worden in andere Regionen der Welt, die dort auch ganze Ökosysteme verändert haben, Krankheiten übertragen haben, also auch da Teil hatten an der Kolonisierung.
Also dann, nicht nur auf Bildern dargestellt, sondern wirklich Teil.
Genau, das sind jetzt quasi so Tiere als historische Akteure, ne? Also ihre Agency, wie man heute sagt, ihre Handlungsmacht. Dann gibt es aber auch Tiere als Ressourcen, da kommen wir schon mehr so ins Thema des Bildes, also Tiere wie Elefanten, die erlegt wurden für das Elfenbein oder Löwen, Gazellen für Trophäen, und wir nehmen hier auch einen breiten Bildbegriff, also wir nehmen auch Objekte, Tiere, die zu Objekten wurden als Bilder.
Also zum Beispiel Dekorationen an Hauswänden oder so?
Genau, weil sie immer auf eine bestimmte Art präpariert wurden, um sie in Naturkundemuseen zu zeigen, zum Beispiel in so Dioramen eingestellt, auch mit Bildkulisse. Also da beginnt schon so das bildhauerische Kunstwerk. Und auch Tiere, die im Zoo gezeigt wurden, die eben aus Kolonialgebieten nach Europa transportiert wurden, hier auch in Kulissen von Schauarchitekturen und so gezeigt wurden, verstehen wir als inszenierte Bilder.
Und können wir da nochmal über den Begriff der Exotik sprechen? Warum ist der Begriff eines exotischen Tiers, warum ist das nicht neutral?
Ja, Exotik ist ja immer ein Begriff, der von einem bestimmten Betrachterstandpunkt aus greift. Ne? Also exotisch ist immer sozusagen das, was anders ist als das, was ich kenne. Und da findet eben auch eine Alterisierung statt. Also es wird etwas anderes konstruiert, etwas anderes als das eigene. Und dafür stehen Tiere, exotische Tiere, paradigmatisch. Also wir kennen das bis heute aus der Werbung für Kaffee, Tabak und so weiter. Dass immer wieder
Kolonialwaren.
Genau,
auch,
nicht-europäische Tiere für diese Kolonialwaren stehen, also für irgendwie ein Luxusgut, was von weit her kommt. Und das ist immer auch ein Versprechen einer gewissen irgendwie Reise, Entdeckung, Abenteuer, was damit einhergeht. Also was mit diesen Tierbildern auch transportiert wird.
Und auch für Künstler und Künstlerinnen der damaligen Zeit ja wahrscheinlich auch einfach hochinteressant, weil es halt etwas Neues, neue Bildmotive sind.
Genau, es sind wahnsinnig viele KünstlerInnen der Moderne in Zoos gegangen, um dort Tiere, eben gerade auch nicht-europäische Tiere, exotische Tiere in Anführungszeichen, zu studieren. August Gaul war da einer der frühen Künstler, die sich auf Tierbilder spezialisiert haben, aber auch Max Lehvogt, Max Liebermann, Emil Nolde, August Macke und so weiter haben Tiere im Zoo gezeichnet, studiert. Und sie waren vor allem daran interessiert, dass es eben, genau, wie sie gesagt haben, ganz andere Motive sind, die in der Kunst historischen Traditionen in Europa noch nicht so vorhanden waren. Das heißt, man konnte daran auch formal experimentieren. Es gab eben keine Tradition. Es waren Tiere, die aber auch mit diesen anderen Weltregionen, die eben auch als weniger zivilisiert galten, in dieser rassistischen Konstruktion letztlich. Und das heißt, diese exotischen Tiere standen auch für das Wilde, das, was eben befreit ist von der europäischen Tradition, Zivilisation, was die Künstler eben damals auch teilweise abgelehnt haben. Sie haben versucht, sozusagen einen ursprünglicheren Ausdruck wiederzufinden, den sie mit diesen anderen Weltregionen verbunden haben.
Und hatten da vielleicht gar nicht unbedingt Rassismus im Kopf, aber trotzdem die Umsetzung kann man als westlich gedachte Überlegenheit über Tiere und damit auch Menschen nehmen und deswegen ist die Darstellung problematisch?
Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass jede Darstellung eines nicht-europäischen Tieres problematisch ist, aber sie transportiert schon auch koloniale Botschaften. Also es waren Tiere, die eben nur zu beobachten waren in Europa, in Berlin zum Beispiel, im Berliner Zoo, weil es deutsche Kolonien gab oder andere europäische Kolonien, aus denen diese Tiere hertransportiert wurden. Und dann waren sie eben Anlass für diese Experimente in der Form, wo sich die KünstlerInnen ja auch an nicht-europäischen Kulturen orientiert haben. Man nennt das auch Primitivismus. Mhm. Also die Vorstellung, dass man eben, dass andere Kulturen evolutionär weniger weit entwickelt sind und daher irgendwie ursprünglicher, direkter im Ausdruck. Und das hängt eben auch an diesen Tieren als Symbol dieses in Anführungszeichen wilden und zivilisierten.
Und wie drückt sich jetzt, ich sag mal, die vermeintliche Überlegenheit in Bildern aus? Was gibt's da so für Beispiele? Viele wahrscheinlich.
Ja, genau. Also ich meine, ganz problematisch sind natürlich so Bilder, wo Menschen, also nicht europäische Menschen, in die Nähe zum Tier gerückt werden. Mhm. Das passiert oft in der Werbung für Kolonialwaren, dass man dann eben afrikanische Menschen direkt neben Tieren wie Löwen, Elefanten und so weiter sieht. Und damit werden diese Menschen auch in die Nähe des Tieres gerückt, auch ein Stück weit dehumanisiert, also entmenschlicht. Und wo das eklatant zutage tritt, ist dann eben bei Völkerschauen, die in zoologischen Gärten oftmals stattgefunden haben in Europa, die auch beworben wurden. Und da gibt es eben zum Beispiel ein Plakat, was für eine Hagenbeck-Völkerschau wirbt.
In Hamburg.
Ja. In Hamburg, genau, in Hagenbecks Tierpark in Stellingen. Und dort sieht man einen Schimpansen Arm in Arm mit einem afrikanischen Kind. Und der Künstler des Plakats hat dieselbe Hautfarbe gewählt für Affe und Kind. Einen ähnlichen Gesichtsausdruck. Also hier wird der Mensch dem Tier angeglichen und damit auch entwürdigt ein Stück weit. Also das ist letztlich eine rassistische Darstellung.
Und wie haben jetzt diese alten Darstellungen, gibt es da Beispiele dafür, wie die auch in die heutige Bildkultur mit übertragen worden sind?
Also zum einen gibt es teilweise noch die Dioramen in Naturkundemuseen zum Beispiel.
Nochmal ganz kurz, die Dioramen, wie sieht das aus? Also war lange nicht mehr in Kunsthistorischen.
Ja, das ist ein Naturkundemuseum, okay. Wo Tiere ausgestopft werden und dann so in Gruppen vor eine Kulisse platziert werden. Okay. Und das sind natürlich so kunsthandwerklich toll gemachte Stücke, aber die kommen teilweise tatsächlich aus der Zeit um 1900.
Also da geht es auch um Herkunft, wo kommen die her, wie wird das aufgebaut? aufbereitet?
Genau, und die zeigen eigentlich immer menschenleere Landschaften im Hintergrund. Es sind verschiedene Tierarten, die eigentlich gar nicht unbedingt so in einer Region zusammen vorkommen oder die sich auch nie begegnen würden, sind zusammen in einem Diorama, also in einer dieser Kulissen ausgestellt. Und es stellt eigentlich sozusagen Afrika oft als ein Land dar, was einfach nur da liegt, als Ressource für die Europäer zuzugreifen und zu entwickeln und so. Es werden keine Kulturen vor Ort gezeigt, nicht das Ineinander von Mensch und Tier, was dort eben seit Jahrhunderten und Jahrtausenden existiert hat. Und das sind eben Bildwelten, die bis heute auch in Reisewerbung zum Beispiel weiterleben. Der Europäer in irgendwie weiß gekleidet, mit Truppenhut im besten Fall noch, der dann irgendwie da rausgeht, um die Wildnis zu entdecken. Und das liegt eben quasi so zu Füßen, als ob es keine anderen Kulturen dort gäbe.
Ja, fertig für den Konsum quasi.
Ja, genau.
Ja, mir ist aber auch ein Bild in dem Band aufgefallen, ein Gemälde von Max Lehvogt von 1901. Da tigert ein schwarzer Panda hinter Gitterstäben in so einem klaustrophobisch grauen Nichtraum. Kann man dieses Bild zum Beispiel auch schon als Kritik verstehen in damaligen Verhältnissen? Also gibt es auch, ich sag mal, positive Beispiele in einem schlechten System?
Ja, auf jeden Fall. Also ich kenne jetzt keine direkte Aussage von Max Lehvogt, aber es ist auffällig in seinem Werk, er hat im Frankfurter Zoo 1901 gearbeitet, dass er immer wieder Tiere mit Gittern zeigt. Und das ist außergewöhnlich, das haben nicht alle KünstlerInnen gemacht. Häufig zeigen sie die Tiere, als ob sie in der Wildnis beobachtet worden wären, obwohl sie sie eben im Zoo studiert haben. Und bei Lehvogt sind die Gitter wie so auf der Oberfläche der Leinwand und sie trennen wirklich den Betrachter, die Betrachterin vom Tier. Man könnte sagen, es trennt zwei grundverschiedene Erlebenswelten, aber es ist natürlich auch der Blickwechsel damit enthalten, ne? Sozusagen der Blick des Tieres aus diesen Gittern heraus auf die BetrachterInnen. Und tatsächlich begann auch Ende des 19. Jahrhunderts schon die Tierschutzbewegung, also auch zusammen mit dem Vegetarismus, dass man auf Fleisch verzichtet hat. Auch erste Naturschutzgebiete wurden eingerichtet und diese Kritik betraf auch die zoologischen Gärten. Also es gab damals schon Kritik an der Art, wie die Tiere nicht artgerecht in zu engen Käfigen gehalten werden, wie sie traktiert werden vom Publikum. Da gibt es auch ein ganz bekanntes Bild von Adolf Menzel, dem Berliner Maler Ende des 19. Jahrhunderts im Kinderalbum, wo er zeigt, wie Zoobesucherinnen mit ihren Stöcken, also Gehstöcken und Regenschirmen so auf die Tiere einstechen. Mhm. Und also oft verkehren die Künstler den Blick, zeigen auch teilweise die wirklich den Blick der Tiere raus auf das Publikum. Es war ja ein Massenpublikum 1900. Die Zoos waren wirklich spektakuläre Anziehungspunkte in europäischen Großstädten. Und ja, Menschen kamen da rein, im Grunde aber auch wie heute, ne, rufen den Tieren zu, werfen irgendwas rein, wollen die füttern. Und die Frage ist, wer ist hier jetzt eigentlich sozusagen das wilde Tier?
Ganz zum Abschluss nochmal, würde ich nochmal über die Arbeit an dem aktuellen Band jetzt sprechen. Und zwar arbeiten Sie da ja auch mit Antirassismus-AktivistInnen zusammen. Wie sind Sie da in der Arbeit vorgegangen? Also ich sehe in dem Band, dass zum Beispiel wirklich veraltete, aber auch ja, verletzende Begriffe durchgestrichen sind.
Mhm. Genau, also die Zusammenarbeit war vor allem im Rahmen meiner Ausstellung, die ich 2021 im Kunstmuseum Bern kuratiert habe über Mensch-Tier-Beziehungen um 1900. Und da gab es eben schon ein Kapitel über koloniale Tiere, wo eben problematische Bilder zu sehen waren, ne? Wo auch eben Menschen in Nähe von Tieren gerückt werden oder Völkerschaubilder. Und da haben wir eben ganz stark diskutiert, was kann man zeigen, was kann man nicht zeigen, gerade wenn man eben sich an ein weites Publikum wendet. Und ein Sammelband, ein wissenschaftliches, ist nochmal ein bisschen ein anderer Fall, aber wir haben auch da immer wieder überlegt, was kann man zeigen, was ist nötig, um zu verstehen, auch wie brutal diese Bilder teilweise sind, dass es eben diese Gewaltgeschichte gegeben hat. Aber wo ist es vielleicht auch nicht nötig, etwas zu zeigen? Wo kann man vielleicht auch etwas auf etwas einfach verweisen oder es beschreiben? Und ähnlich sind wir mit Begriffen umgegangen. Wir haben dehumanisierende Begriffe, die aber in historischen Quellen vorkommen, durchgestrichen. Das auch so.
Aber immer noch lesbar.
Genau, sie sind lesbar, weil also N-Sternchen kann für so viele verschiedene Formen, wir haben ja teilweise französische Zitate, wir haben zusammengesetzte Begriffe. Da haben wir gemerkt, oft ist dann nicht klar, welches Wort es wirklich ist. Und genau, deshalb haben wir uns eben für die Durchstreichung entschieden.
Vielen Dank, Lee Chichester.
Ja, vielen Dank für das Gespräch.
Mitherausgeberin von Koloniale Tiere, Tierbilder im Kontext des Kolonialismus. Neu erschienen im Neophilis Verlag. Das war der Kompressor-Podcast heute mit Tieren und mit mir. Ich bin Ingrid Wenzel. Vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Tschüss.